Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, da sind wir mit einer heute ganz besonderen Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast der Lismon-Stiftung. Denn heute habe ich tatsächlich nur einen Gast. Aber was für einen. Ich habe mich total gefreut, dass er zugesagt hat, weil im Vorfeld gab es vielleicht ein bisschen Reibereien zwischen uns beiden. Aber wer die Revolution in der Kultur aufruft, der hat natürlich keine Angst vor Schlagabtausch. Und genau auf den kam es mir diesmal an. Mein Gast ist Milo Rau. Milo Rau ist Künstler, ist Regisseur und ist neuerdings auch Intendant der Wiener Festwochen. Er hat studiert bei Pierre Bourdieu und dort auch gelernt, dass es vielleicht gar keine so große Trennung zwischen Kultur und dem, was wir Realität nennen, gibt. Der Alltag für seinen großen Lehrer, für Pierre Bourdieu, dem Verfasser der feinen Unterschiede, war auf jeden Fall geprägt von Spiel. Und das ist auch meine große Frage an Milo Rau. Welche Rolle kann denn das Theater, kann die Kunst überhaupt noch in einer Gesellschaft haben, die selbst die Kunst für sich kultiviert hat, in der wir nicht mehr wissen, was real, was nicht real ist, in der Klimakleber ihre politischen Aktionen besser inszenieren als manches Theaterstück seinen alten Schiller. Wie groß der Glaube von Milo Rau an die Kunst ist, hat sich gezeigt, als er geplant hat, bei den Wiener Festwochen die ukrainische Dirigentin Oksana Linev und den russischen, griechisch-russischen Dirigenten Theodor Korensis beide mit einem Requiem zu gewinnen und quasi eine Art Über-Act-Dialog zwischen der Ukraine und Russland wenigstens auf der Ebene der Musik zu inszenieren. In meinem Newsletter hat Oksana Linev dann allerdings erklärt, dass sie über dieses Zusammenspiel nichts wusste und gesagt, dass würde für sie in Zeiten des Krieges nicht gehen. Und interessant war dann das Krisenmanagement von Milo Rau. Er hat um etwas Zeit gebeten und hat die Dinge dann relativ schnell und zügig geordnet. Er hat Theodor Korensis ausgeladen und das Kaddisch Requiem von Oksana Linev in den Mittelpunkt gestellt. Milo Rau selbst weiß genau, wie schwer das Leben, wie schwer die Kunst in Russland ist. Er wollte russische Prozesse inszenieren, wurde damals auch in Russland eingeladen, hat das zusammen mit Mitgliedern von Pussy Riot gemacht und wurde während der Aktion ausgewiesen und durfte Russland seitdem auch nicht mehr betreten. Ich freue mich besonders auf das Gespräch, weil ich mit Milo Rau darüber reden möchte, welchen Sinn Kultur in unserer Gesellschaft noch hat. Und das ist ein bisschen lustig, weil die Wiener Festwochen rufen nicht nur eine freie Republik aus, sondern sie halten auch Tribunale ab. Mit dabei sind Politikerinnen und Politiker aller Parteien, auch der rechtskonservativen FPÖ in Österreich. Also auch da wieder keine Scheu vor dem Extrem. Aber die große Frage bleibt bestehen. Warum brauchen wir diese moralischen Institutionen, Revolution und Tribunale in der Kultur? Wäre es nicht besser, wenn wir sie in der Realität hätten? Ja, gibt es überhaupt noch die Trennung zwischen Kultur und dem, was wir Realität nennen? Oder ist sie nicht längst durch Leute wie Christoph Schlingensief, darum geht es auch in unserem Gespräch, aufgelöst worden, etwa durch die Gründung der Partei Chance 2000? Vielleicht erinnert ihr euch.
Bringen wir den Kopf von Helmut Kohl. Bringen wir den Kopf von Helmut Kohl. Bringen wir den Kopf von Gerhard Schröder.
Ja, so hörten sich die Wahlkampfauftritte von Christoph Schlingensief an, als er für die Chance 2000 Wahlkampf gemacht hat, einer Mini-Partei, die eigentlich eine Kunstkonstruktion war und dann aber real bei der Europawahl angetreten ist. Für mich das erste Mal, dass Kunst und Realität ihre Rollen gewechselt haben.
Dem Abschied von Deutschland, es ist alles vorbei. Bring mir den Kopf.
Und auch zu den Wiener Festwochen hat Christoph Schlingensief natürlich einen direkten Bezug im Jahr 2000, als Österreich eine Rechtsregierung bekam. Ja, da wurde er eingeladen von den Wiener Festwochen und baute Container in der Stadt auf, ließ Ausländer einziehen, um sie dann von der Bevölkerung wieder rauswählen zu lassen bzw. abschieben zu lassen. Ein Menschenexperiment, das die ganze Stadt in Aufregung brachte.
Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus!
Die Menschen waren geteilt zwischen Schlingensief-Fans und Schlingensief-Hassern, zwischen Leuten, die die Aktion natürlich als Ausrufezeichen gegen Menschenverachtung verstanden haben, aber auch mit Menschen, die tatsächlich wählen wollten, welcher Ausländer denn nun bitteschön rausgeworfen werden soll.
Du verfluchten Sauhunde!
All das möchte ich mit Milo Rau jetzt besprechen. Er hat mich empfangen in seinem Büro bei den Wiener Festwochen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viel anregende Gedanken bei unserem Gespräch über die Möglichkeiten der Kunst in schwierigen Zeiten. Hier ist Milo Rau, den ich übrigens das erste Mal gesehen habe bei der Pressekonferenz zu seinen Wiener Festwochen. Fangen wir mal an mit der Pressekonferenz, auf der ich war. Ihr kamt da mit Sturmmasken rein, ihr habt die Revolution ausgerufen, ihr wollt Tribunale veranstalten. Und ich fand es dann so süß, die Kulturstadträtin saß daneben. Ja? Also es war sozusagen die Vereinigung von wir spielen Revolution in dieser Welt, aber wir brauchen die Legitimation der Wiener Politik. Ist das nicht absurd?
Ja und nein. Also es bleibt natürlich ein Kunstfestival und Fakt ist, dass das finanziert ist durch, also hauptsächlich die Stadt und den Bund und dann noch einige dubiose Sponsoren, selbstverständlich.
Das wird alles im Tribunal
geklärt werden. Das wird im ersten Tribunal tatsächlich so geklärt werden. Aber diese Frage, ist engagierte Kunst eigentlich Kasperletheater und im Grunde ist es staatstragend und so weiter und verhindert vielleicht sogar die wahre Revolution, das ist geradezu ein Thema, das durch die Festwochen führt. Also wir haben die Kritikschiene schon auch eingebaut und das ist mir als, ich sage mal, performativer Widerspruch in meinem Leben als politischer Theatermacher insgesamt.
Also Sie haben da soll auch Tribunale gegen euch selbst geben.
Quasi. Gegen engagierte Kunst selbst. Und auch Clemenza di Tito, also meine kleine Oper, ist im Grunde eine Frage, hat die Elite sich die Werte, Bilder, Ikonen der Revolution angeeignet? Spielt sie jetzt der Masse vor, um diese Masse quasi im Schlaf zu halten, wie Marx sagen würde. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, was diese Pressekonferenz angeht. Natürlich, wenn, ich sage jetzt mal, die Kulturpolitik Wiens, oder Wien ist ja links und liberal, wenn sich das ändert, noch, dann ist das mit dieser Sache natürlich höchstwahrscheinlich auch vorbei. Also Wien wird vermutlich zu dieser Insel, die wir da auch waren. Es ist tatsächlich, würde ich mal sagen, sinnvollerweise geht die Kunst einen Schulterschluss ein mit den, ich sage mal, fortschrittlichen politischen Kräften, die es gibt. Das ist etwas, was ich nicht nur kritisch sehe, aber auch kritisch sehe.
Aber bleibt es dabei, dass es dann eigentlich eine Trennung gibt? Also du sprichst davon, dass auf der einen Seite braucht man Politik, um Kunst und Kultur zu ermöglichen, zu finanzieren, als gesellschaftlich darauf zu einigen, wir spielen jetzt in dem Sinne. Oder ist Kunst und Kultur tatsächlich inzwischen, oder ist es überhaupt noch, ich glaube, es war es mal, eine gesellschaftliche Größe, die durch ihre Kraft auf Gesellschaft einwirken kann. Also was ich meine ist, also gerade aktionistische Kunst, also Schlingensief zum Beispiel, ne, ist ja für mich sowas wie ein Picasso. Picasso hat nie die Grenzen des Gegenstandslosen überschritten. Der hat immer den Kubismus bis ins Kleinste zerlegt, aber hat nie das Bild blau gemalt oder sowas. Mhm. Und das hieß immer noch so. Und Schlingensief war für mich der Erste, der sozusagen die Schiene der Kunst überschritten hat, indem er die Partei 2000 gegründet hat. Ja, oder die Chance 2000 hieß das eigentlich. Das heißt, er hat als politische Installation eine echte Partei gegründet, die auch in der Europawahl angetreten ist. Das haben wir in Deutschland inzwischen mit Die Partei ist eigentlich eine Satirepartei. Wir haben das mit dem Zentrum für politische Schönheit, das tatsächlich Kunst als reale Politik begreift. Ja. Ist mit dieser Grenzüberschreitung, also mit diesem Tabubruch, mit dem Biss vom Apfel quasi durch Schlingensief, nicht die bislang gültige Trennung zwischen Kunst und Gesellschaft komplett aufgehoben worden?
Also Marinette hat Fiume erobert, wie wir wissen, hat einen Freistaat gegründet, Beuys hat die Grüne Partei gegründet in den frühen 80er Jahren. Also ich glaube, das ist etwas, was vielleicht seit der Moderne dazugehört. Die Französische Revolution hat im Grunde sich auch inszeniert als zweite römische Republik, also als Reenactment von etwas. hat eine neue Zeitrechnung gemacht, hat Feste gemacht. Also ich glaube, dass revolutionäre Bewegungen immer sehr stark im utopisch-künstlerischen Bereich waren. Und die Frage ist natürlich immer, was wird aus dieser Partei von Schlegensief? Und die ist ja bekanntlicherweise, ich glaube, die hatte 0,007% oder irgendwie sowas. Und musste dann geschlossen werden und die Grüne Partei hat überlebt, ist aber auch zu etwas geworden, was ich jetzt fragwürdig finde unterdessen und so weiter.
Aber würdest du die Grüne Partei als Kunstgeburt sehen tatsächlich?
Ich meine, im Grunde ist ja alles, was
erscheint... Oder machst du die Trennung für dich gar nicht?
Ich bin ja ein demütiger Schüler von Bourdieu, wie bekannt ist. Mhm. Und da ist eigentlich jeder soziale Akt, ist im Anfang ein kreativer, utopischer Akt, dass etwas geschaffen wird, was nicht da ist. Mhm. Also man spielt Parlament und dann sagt der französische König, ist nicht okay, dann kommt man plötzlich in die Lage, dass man sagt, nee, wir sind die Nation und dann Kopf ab und dann plötzlich ist man Herrscher im Land. Und das sind Dinge, die passieren, die eigentlich ständig passieren, wo auch immer. Es gelingen Revolutionen oft überraschend. Also nehmen wir zum Beispiel die Machtübernahme der bolschewistischen Partei, die dann diesen Riesenchaos, wie man weiß, geändert hat. Das war nicht vorgesehen. Also als Putin eingesetzt wurde, er sollte ja eine Marionette sein. Es wird ja sehr schön beschrieben in der Magier im Kreml. Genau. Und dann stellt sich raus, das ist ein wahnsinnig begabter Machtpolitiker. Und dann merkt man plötzlich, dass die Begabung eines Mannes, das ist ja wirklich krass, das größte Land der Welt quasi übernehmen kann. Also ich glaube, da sieht man die Zerbrechlichkeit dessen, was wir als faktische Macht des Wirklichen sehen. Und das ist schon das, womit man als politischer Künstler, denke ich, spielt und wofür man extrem sensibel ist.
Aber ihr spielt damit. Und das ist das Interessante, weil ich glaube, gehen wir davon aus, dass es das schon immer gab, ja, dass sozusagen Revolution, Neudenken, neue Gesellschaftsformen immer schon auch künstlerisches Mitdenken gebraucht haben, Utopien, Visionen. Und natürlich hat Staat auch immer selbst Inszenierung gebraucht, ja, also im Theater, die Königsloge, was weiß ich was. Müssen wir uns dann neu justieren, wenn wir Leute wie Donald Trump sehen, der ja sozusagen per Definition die Wirklichkeit einfach abgeschafft hat. Ja? Dass wir Leute sehen, Politikerinnen, Politiker, die sich wirklich inszenieren. Wir haben es hier in Österreich mit dem Kicke, was weiß ich was, auf eine ganz eigene Art. Also diese Inszenierung der Politik, die der Bühne eigentlich eine Form geklaut hat und sie in die Wirklichkeit übertragen hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bühne an sich, die quasi Politik werden will. Haben wir da etwas mit so einer Grenzüberschreitung von beiden Seiten zu tun? Weißt du, was ich meine?
Also das ja, ich verstehe.
Kultur will Politik sein und Politik ist selbstverständlich inzwischen schon artifizielle Kunst und hat das Spiel an sich kultiviert.
Es gibt ja von einem anderen französischen Philosophen, Rancière, glaube ich, die Unterscheidung von die Politik und das Politische. Mhm. Und das Politische, das die großen Antagonismen, die Möglichkeiten, aber auch die Tatsachen aufzeigt, wenn wir die Partei von Schlingensief nehmen, er wollte ja eine Partei des Scheiterns, also wo alle Ränder, die man nicht sieht, also er hat gesagt, jeder ist ein Volk. Also gewissermaßen das ganze Volk, das müssen alle sichtbar werden. Das ist nicht wie die liberalen Parteien glauben, nur die Erfolgreichen machen das Land, wir alle machen das Land. Und er wollte das, war vielleicht ein bisschen seine allgemeine humanistische Ideologie. Ne?
Und bist du noch dabei?
Da bin ich total dabei. Also ich glaube, das ist Pasolini, Schlingensief und auch was ich mache. Ja, hat gewissermaßen diese, wie soll ich sagen, diese Vitalkräfte des Volkes, also der einfachen Leute interessiert uns extrem. Und zwar nicht auf eine populistische Seite, sondern wirklich im Sinne der Wahrheit des Lebens, die Wahrheit des Daseins, das sich in allen möglichen Formen zeigt, die oft überhaupt keinen Repräsentationsraum innerhalb der Politik haben. Das sind wir bei Trump. Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in New York und habe zufällig direkt neben dem Trump Tower gewohnt. Wir haben da die Akademie Zweite Moderne vorgestellt. Und jeden Morgen bin ich da kurz einen Kaffee trinken gegangen als Scherz im Trump Café. Und war da drin. Und das ist eine Welt, die schon in der Ästhetik eine Welt der Lüge, der Show und eigentlich der Doofheit ist. Und ich glaube schon, dass was die Kunst versucht, ist tatsächlich die Wahrheit zu zeigen, ist tatsächlich zu zeigen, okay, was ist hier eigentlich passiert? Wer sind wir eigentlich? Was sind unsere Bedingungen? Was heißt es eigentlich heute Mensch zu sein? Und wir sind nicht angewiesen als Künstler, also das ist meine Hoffnung, wir sollten nicht angewiesen sein auf Lüge, weil es gibt eine spielerische Wahrheit und es gibt eine Wahrheit, die durch das Spiel erscheint.
Aber ist das nicht das, was wir eigentlich Wahrhaftigkeit genannt haben bislang in der Kunst? Also das ist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Also die Wahrheit ist, das ist ein Tisch, das ist ein Mikrofon, du bist Milo Rau, ich bin Axel Brüggemann. Ist das die Wahrheit?
Das ist die objektive Wahrheit.
So. Ja,
das ist die objektive Wahrheit. Ich hoffe immer noch, dass wir nicht eine und dieselbe Person sind und ich mir das nur vorstelle. Also das ist eine kleine Hoffnung, die ich nach wie vor hege.
Warte, das Interview ab. Nein, aber das ist sozusagen, aber selbst diese Wahrheit wird ja von jemandem wie Trump in Frage gestellt fast. Ne?
Ja, ja, Trump, es gibt ja das berühmte Zitat, dass ich meine...
Das hat die Kunst immer so, sagen, die Wahrhaftigkeit
ja, als Termin. Also wo jemand sagt, ja, aber wissen das jetzt mit dem Klimawandel und legt ihm irgendwie die Fakten vor und sagt, es geht alles den Bach und sie müssen die Stahlindustrie stoppen, was auch immer. Und er sagt total entspannt, Sie haben Ihre Meinung, lassen Sie mir meine Meinung.
Ja, genau.
Und das ist Politik. Aber ich glaube, Kunst ist etwas anderes. Kunst ist wirklich, also beispielsweise, ich gebe zum Beispiel aus meiner demütigen Arbeit als Opernregisseur. Und wir haben zum Beispiel diese Oper gemacht, Justice. Und da ging es irgendwie darum, was ist eigentlich die ganze Wahrheit eines Unfalls, der scheinbar weit weg passiert, der überhaupt keine Öffentlichkeit bekommt, wo auch nicht viele Leute sterben. Wie hängt da vielleicht die Weltwirtschaft, wie hängt die Schweiz damit zusammen, wie hängt die Kapitalströme, wie hängt unser Reichtum, wie hängt unsere Empfindsamkeit, gibt es eine globale Empfindsamkeit und all diese Fragen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Kunst macht, dass etwas, was klein und unscheinbar wirkt, zu zeigen, da ist die ganze Menschheit drin, da ist unser aller Schicksal drin. Und das ist das, was, wenn wir jetzt nochmal zurück zu Schlingensief kommen, der natürlich die Fähigkeit hatte, etwas Kleines zu zeigen und die Universalität dieser kleinen Sache zu zeigen. Vielleicht auch, er war ja auch ein bisschen selber das Kunstwerk. Ich weiß nicht, ob wir über Schlingensief reden. Aber der sagt, okay, ich kriege Krebs. Ist das vielleicht eine Menschheitstragödie? Was ist eigentlich der Tod, der uns alle betrifft?
Ja, absolut. Aber Schlingensief ist lustigerweise, gerade als es um Tod ging und als es um diese großen Fragen ging, natürlich wieder auf die kleine Bühne, auf die Volksbühne zurückgegangen und hat da die Kathedrale der Angst inszeniert in einem ganz kleinen, intimen Raum. Aber lass uns noch mal zu einem anderen Thema kommen. Da geht es auch irgendwie schon um Realität und Kunst und darum, dass nicht immer jede Kunst in jeder Realität möglich sein kann. Also wir haben uns ja kennengelernt durch dieses unglückliche oder vielleicht nicht unglückliche, durch dieses halb auf jeden Fall auszudiskutierende Unauflösbarkeit von Oksana Liniw als Dirigentin aus der Ukraine auf der anderen Seite und Theodor Korenzis als griechisch-russischer Dirigent auf der anderen Seite. Und die Vision von Kunst, von deiner Kunst, auch der Festwochen war, hey, wir machen diese beiden Requien und bringen sie hier zusammen und schaffen etwas, was in unserer Wirklichkeit momentan nicht schaffbar ist. Nämlich wir bringen das Unvereinbare als unvereinbar wenigstens zusammen und zeigen das wenigstens an einem Ort. Und das ist nun nicht aufgegangen. Ist das dann ein Beweis, dass, und du hast geschrieben damals, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, ich fand es eigentlich eine schöne Beschreibung, hier, du hast nicht gesagt, hier greifen die Mittel der Kunst gerade nicht, aber du hast es irgendwie definiert, dass etwas nicht möglich ist innerhalb des Kunstraumes, was in der Wirklichkeit noch nicht aufgelöst ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das ein Scheitern von Kunst gewesen oder ist das eine in der Kunst angelegte Normalität, dass etwas auch nicht funktioniert?
Ich glaube, es gibt eine Motivationskraft des Ganzen, es gibt eine Motivationskraft der einzelnen Teile. Und manchmal sind die einzelnen Teile, und zwar ziemlich oft, und vor allem in der Live-Art, stärker als die Motivationskraft des Ganzen. Mhm. Ich war immer eifersüchtig auf Filmemacher, weil die drehen das ab. Also in dem Moment, wo sie die Idee haben, sagen, mach mal, dann drehen sie es und dann ist es auf Film. Mhm. Aber im Theater bist du so, dass du, natürlich ist dieser Plan tausendmal diskutiert worden mit allen Beteiligten und alle waren total einverstanden. In dem Moment, wo es medial wird, gibt es einen Echoraum, der war nicht vorgesehen. Auf diesen Echoraum regieren alle Beteiligten in unterschiedlicher Weise und plötzlich geht es nicht mehr. Mhm. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Natürlich versucht man 17 Scharaden, dass es dann doch noch irgendwie geht. Und es geht nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das, also für mich ist tatsächlich die Kunst der Raum oder das Theater jetzt...
Es geht nicht, warum geht es nicht? Das ist, was mich eigentlich interessiert an diesem Fall. Weil eigentlich denken wir doch, oder andersrum, wir pervertieren ja auch oft die Kunst und sagen, die Kunst ist ein Brückenbauer. Also gerade Putin-Propaganda, ne, du weißt das selbst mit
Moskauer Prozessen.
Genau, Moskauer Prozessen und so, wird ja das Brückenbauen auch von den Nicht-Brückenbauern gerade benutzt. Ja, sozusagen, wer sagt, ich baue mit Kunst Brücken, betreibt oft mit Kunst auch Propaganda. Ja, und das finde ich, deshalb die Frage, warum oder wann klappt etwas nicht in der Kunst, was in der Kunst, nur in der Kunst klappen könnte, weil es in der Wirklichkeit noch nicht klappen kann. Verstehst du, was ich sagen will? Also dieses Zusammenbringen,
Ich verstehe.
Wäre ja nur in der Kunst möglich gewesen. Ja? Das wäre ja nicht in der Politik möglich gewesen.
Also interessant wäre ja gewesen, was mit, wie soll ich sagen, zum Beispiel mit der Position von Kurrenzis passiert wäre in dieser Doppelkonstellation, die ja noch in vielerlei, du kennst ja auch jetzt das Programm in vielerlei Hinsicht, wir haben eine ukrainische, eine russische Illustratorin, wir haben das jüdisch-palästinensische Problem spielt eine Rolle, Hochkunst und so weiter. Es gibt ganz viele Spannungsverhältnisse. Wir, gerade vorher saß ich mit der Vertretung der FPÖ zusammen für den zweiten Prozess. Wir machen das wirklich auch ein Stück weit gemeinsam, weil es anders nicht geht. Also weil ich glaube, dass das etwas ist, wo man...
Und die nehmen das ernst? Also FPÖ, muss man sagen, ist die rechtspopulistische Partei in Österreich.
In Österreich.
Die nehmen das ernst?
Weil das Format stark genug ist. Also jeder bleibt das, was er ist. Aber gleichzeitig ist es ein Format, das, wie soll ich sagen, die gleiche Zeit für alle, die gleiche Fairness für alle, Volksjury und so weiter. Also es ist kein Schauprozess, diese Wiener Prozesse. Und das Gleiche, wenn wir schon davon sprechen, bei den Moskauer Prozessen, ich wurde gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass diese wirklich teilweise hohen Vertreter der Elite von Putin, von der orthodoxen Seite und so weiter, ins Sacharow-Zentrum, das unterdessen geschlossen wurde, als quasi terroristische
Organisation. Das muss man mir ganz kurz erklären. Du hast tatsächlich das ähnlich in Moskau gemacht und hast sozusagen ja, den Staat, den Zustand auf die Anklagebank gestellt.
Ja, genau. Ne?
Und dafür bist du sozusagen letztlich
ausgebürgert
worden, obwohl du nie eingebürgert warst, aber du darfst wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr nach Russland.
Genau, und das war ein interessanter Vorgang, weil da hast du wirklich gemerkt, ziemlich lange, weil das war kurz vor Sochi und da gab es eine Entspannung, Pussy Riot war im Lager, eine waren draußen, die hat bei uns auch mitgemacht und so weiter. Und das war ein Moment des Dialogs und irgendwann hast du gemerkt, das war wirklich im Verlauf dieses Tribunals, hat der Staat irgendwann gemerkt, wir brauchen den Dialog jetzt nicht mehr. Und dann wurde das abgestellt und ich kann
das Brückenbauen war sozusagen
nicht genau, nötig. Ich war noch, also dann hat ja der Inlandgeheimdienst das gestürmt und die Kosaken und dann war ich noch in so einer Fernsehshow und da wurde plötzlich von irgendeinem Moderator gesagt, der Jude Milo Rau. Und ich dachte so, ach okay, weil in Russland, wenn sie dich Jude nennen, dann weißt du, jetzt ist es, zumindest zu jener Zeit, jetzt wird es ernst, jetzt gilt man als fieser westlicher Spion. Und dann wurde ich auch wenige Tage später ausgewiesen. Und das war aber wirklich, wo man gemerkt hat, es geht, und das meine ich mit diesem Aggregatzustand, dass alle, natürlich ist es ein strategisches Spiel. Und natürlich als Veranstalter, Kurator, Regisseur, Künstler, wie auch immer man den nennen will, der diesen Rahmen schafft und der plötzlich dieser surreale Wachtraum stattfindet, dass Seiten, die nie miteinander sprechen, nur und ausschließlich an diesem Ort miteinander sprechen. Und das ist für mich eben das Interessante gewesen für in Bezug auf Kurrenzis, auf Liniv, auf die ganze Konstellation. Vielleicht etwas sagen, vielleicht etwas ermöglichen, was da plötzlich möglich wird. Das wirklich gesagt, also diese Prozesse, ich sage es nur, weil ich es erlebt habe.
Das ist sehr spannend.
Und ich bin ja vielleicht auch ein Utopist.
Aber war das auch desillusionierend? Also bei den Moskauer Prozessen, war das sozusagen für dich dann auch mit der Ausweisung, wie hast du das sozusagen in dein Kunstschaffen eingebracht, als Scheitern, als, weil das ist ja eigentlich deprimierend, oder? Eigentlich muss man sich dann doch missbraucht vorgekommen sein, weil solange du für Sochi und für ein weltoffenes Russlandbild gebraucht wurdest, durftest du, und in dem Moment, in dem du nicht gebraucht wurdest, kann man einfach hier bei diesem lustigen Licht, was hier oben hinter uns hängt, sozusagen den Schalter umschalten und dann sagt man, danke Milo Rau, aber that's too far now. Tschüss, tschüss.
Ja, das ist, also ich glaube, dass jeder, ich meine, insofern verstehe ich eben auch Leute wie, vielleicht ein bisschen wie Kurrenzis oder Serebrennikov oder ganz viele Leute, die gewissermaßen mal da waren und ausgeknipst und, also wenn Kurrenzis einen falschen Move macht, wird er ausgeknipst. Ist ja klar. Und ich glaube, dass das...
Ja, aber er hat sich auch selbst eingeknipst, ja? Also das ist ja immer eine Frage, wie weit Fall, gehst du mit...
Genau,
mit,
also, ich kenne jetzt seinen Fall.
Genau, seine, das ist auch gar nicht verhandelt.
Seine genau, Rückstory weniger. Ja. Ich merke es einfach bei mir, dass immer, wenn Künstler geglaubt haben, dass sie irgendwie Magier sind und mit der Macht spielen können, haben immer gemerkt, dass die Macht mit ihnen gespielt hat. Das ist vielleicht meine Erfahrung gewesen, obwohl ich glaube, dass der Vorgang, also ich bin befreundet durchgehend mit absolut allen, die da waren. Es ist für niemanden irgendwie schlecht ausgegangen, außer im Endeffekt für mich, also in Bezug auf diese Sache, weil ich habe viel in Moskau gearbeitet und seither nicht mehr. Und es ist für mich schmerzhaft, weil für mich war, also wie soll ich sagen, für mich war Moskau und Russland insgesamt und vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, dieser ganze Kulturraum war für mich immer ein wichtiger Kulturraum und es schmerzt mich, dass ich da nicht mehr hin kann. Ich meine, jetzt gibt es, ich meine, diese Ausweisung, jetzt könnte ich ja eh nicht mehr hin.
Ja, jetzt
also ich meine, es ist jetzt eh seit 10 Jahren vorbei, aber...
Na, aber das finde ich interessant von der ersten Frage der Pressekonferenz und der Kultursekretärin, die dann sozusagen ja als Ermöglicherin in Wien daneben sitzt, ja, da natürlich als demokratisch gewählte Stellvertreterin des Wiener Volkes, ja, die sagt, wir wollen das, wir wollen Milo Rau und seine Festwochen so haben als Revolution. Aber das ist dann tatsächlich auch die Legitimation. Also ein Schlingensief zum Beispiel hat sich ja oft auch unabhängige Räume davon gesucht. Ne? Also der hat ja sozusagen sich dann auch politisch unabhängige Räume erschaffen, oder?
Ja, mal so, mal so. Also ich glaube, wie soll ich sagen, man kann, wie wir auch darüber sprechen, innerhalb des Systems sind wir im performativen Selbstwiderspruch. Ob ich jetzt das Fördergeld nehme, ob ich jetzt bei Luc Bondy eingeladen bin an die Wiener Festwochen und da den Container machen, ob ich quasi wie ich selber Luc Bondy bin, und quasi ein Container unter meiner eigenen Intendanz. Also das sind eigentlich die feinen Unterschiede.
Ja.
Man müsste, also wenn man wirklich sagt, dieses System ist nicht reformierbar, dieses System muss zerschlagen werden, dieses System ist tödlich, dann müsste man das machen. Ich bin aber nicht so, also ich glaube, dieses System kann nur entweder an die Wand fahren oder es kann geheilt werden. Mhm. Das sind die zwei Möglichkeiten. Mhm. Also ich glaube nicht, wir haben Revolutionsversuche gehabt in den letzten 500 Jahren und die haben alle das System nicht verändert. Sie haben vielleicht einen anderen ideologischen Überbau drauf gebastelt. Sie sind aber erdölbetriebene industrielle Komplexe geblieben. Sei es der Sozialismus, sei es, es ist wirklich egal. Also ich glaube, aus einer höheren Warte betrachtet scheint der Mensch zu etwas anderem als der wie auch immer gearteten Marktwirtschaft nicht fähig zu sein. Der Markt scheint einfach zu sein, wie wir ökonomisch und existenziell in Kontakt treten. Und dann ist es auch okay. Mhm. Es ist ja ein wertefreier Raum. Man kann ja so oder so produzieren, so oder so interagieren. Und ich glaube, mir ist es viel wichtiger, dass man sagt, und das, da komme ich jetzt zum Punkt, warum geht man in Institutionen rein? Warum geht man in ein Festival rein, hackt es? Weil man einfach eine Deutungsmacht hat, weil man eine Produktionsmacht hat, weil man zum Beispiel sagen kann, jetzt Akademie Zweite Moderne, man kann nach New York gehen und sagen, wir wollen 100% Komponistinnen, weil die nur 7% vertreten sind, im allerbesten Fall manchmal auch nur 2% im deutschsprachigen Raum. Und dann sagt die Carnegie Hall, ah, das ist aber eine geile Idee, lasst uns das machen. Oder die Met. Würde ich als Milo Rau gehen, dann würden sie sagen, du könntest vielleicht für uns diese, keine Ahnung, absurde Oper über Nelson Mandela inszenieren oder so. Und dann würde ich sagen, ja, okay, ist schön. Aber eigentlich bin ich für was anderes gekommen und würde sagen, ja, können wir dann auch mal drüber reden, machen wir vielleicht ein Panel oder so. Mhm. Aber wenn du als Wiener Festwochen kommst, dann hast du eine institutionelle Möglichkeit und so ist die Welt gebaut. Und deshalb bin ich ein Stück weit da, weil es Gestaltungsmacht gibt.
Weil das Unternehmen Kunst dann auch ein Kunstunternehmen sein kann. Ja? Also Unternehmenskultur und Kulturunternehmen sich sozusagen auch jenseits der Bühne da dann wieder sozusagen als Vorbild und als Experimentiercharakter bieten können? Wahrscheinlich.
Ich glaube, dass der, also vielleicht unterscheidet sich, wie soll ich sagen, der Kulturbürokrat von einem Künstler, der zum Bürokraten wird, wie in meinem Fall der Fall. dass das, was ich tue.
Die Kunst kann schon sehr bürokratisch sein.
Ja, total. Ja, und das, was ich hier tue, lustigerweise wird es ja, je institutioneller man handelt, umso weniger Bürokratie hat man. Es ist ja wirklich faszinierend. Aber wenn du außerhalb der Institution stehst und dann Anträge ausfüllst, dann bist du im Wahn.
Das ist
wirklich dann wie die Steuerbehörde.
Ja.
Und ich glaube, dieses Hineingehen in Institutionen ist etwas, oder das Bauen auch von Institutionen, Orten oder Infrastrukturen, wo es keine gibt, um den Leuten eben Deutungs- und Gestaltungsmacht zu geben, ist das, wo ich gemerkt habe, das ist die Art und Weise, wie wir Veränderung bringen können. Große Reden schwingen oder ihre Shows auf der Straße, die dann irgendwie medial total präsent sind, ist auch wichtig, aber ist halt nur ein Teil davon.
Okay, die ganzen Antworten kriegen wir dann eh, wenn die Festwochen vorbei sind und wir geguckt haben, was passiert ist. Aber wenn du jetzt hier so sitzt und wir uns diese Grundfrage stellen, wie kann Kunst noch auf Wirklichkeit wirken, wie wirkt Wirklichkeit auf Kunst, vielleicht so deine Hoffnung für das, was jetzt passieren kann im Juni hier in Wien. Was willst du mit den Wienerinnen und Wienern machen? Willst du, dass sie einfach mitmachen? Willst du, dass sie einen Erkenntnisprozess von Strukturen erleben, den sie vielleicht im Alltag umsetzen können? Also was könnte bleiben von solchen Festwochen, die alle einladen, als Richter, als Revolutionäre, als Zuschauerinnen und Zuschauer, als whatever mitzumachen?
Eine Sache, die ich glaube, das ist schön ein Skandal, das ist ein Zitat, das ich gern sage, also es sind zwei Schwestern, die bei der Geburt getrennt wurden, sie müssen wieder zusammengebracht werden. Also ich glaube, dass ein Festival ein Ort ist, des Scheiterns, des Ausprobierens, der Antagonismen, des Streits. Die Leute denken ja immer, Milo Rau ist so doof, der dachte doch wirklich, dass Kurenzis und Linif, dass irgendwie FPÖ und er selber und so weiter, dass das irgendwie gut gehen kann. Mhm. Und ich sage, ich mache es gerade, weil ich natürlich weiß, dass es in ganz hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht gut geht. Aber deshalb wurde dieser Raum der Kunst erfunden. Mhm. Also wo man utopisch etwas ausprobiert, was in der Gesellschaft nicht mehr möglich ist. Ja, zum Beispiel, jetzt momentan haben wir diesen kleinen Shitstorm wegen Annie Ernaux, die bei uns im Rat ist und sie soll... Sie hat sich kritisch gegen Israel geäußert und so weiter und so fort. Wenn du aus Frankreich heraus denkst, sie kommt aus Frankreich, hast du ein anderes kulturelles Gedächtnis, da ist der Kolonialismus wichtig und deshalb ist man auf der Seite Palästinas. Deutschland offensichtlich hat eine andere Erfahrung und für sie ist der Holocaust Staatsvertrag und das ist etwas...
Erleben wir gerade überall in dieser Diskussion. Ne? Das ist ja auch da wieder stellvertretend. Das eine
und jetzt fragt sich natürlich der demütige Künstler, welcher ich bin, gibt es vielleicht eine Ebene, einen nächsten Schritt des Weltgeistes und kann man vielleicht an einem seltsamen Ort, den sich die Gesellschaft leistet, wie die Festwochen, kann das vielleicht ein Ort sein, wo das ein bisschen beschleunigt wird, dass diese zwei Erinnerungskulturen in einer höheren Synthese, wie das schon tausendmal in der Geschichte passiert ist, wieder zusammen, der Kapitalismus und der Sozialismus haben sich ja auch mal in der sozialen Marktwirtschaft dann zusammengefunden. Hat ja auch funktioniert, war 100 Jahre Krieg und dann plötzlich nach dem Krieg hat man gesagt, so nee, jetzt machen wir es doch. Und kann das sein? Und das sind die Sachen, die mich interessieren. Ich will ja nicht nur Skandal, sondern dann soll eben auch Schönheit sein oder Wahrheit oder vielleicht auch einfach eine andere Stufe von Funktionstüchtigkeit.
Vielleicht auch als Grundlage überhaupt des Ganzen, die Schönheit. Ne? Also
das, genau, dass es überhaupt jemand...
Weil darauf können wir uns ja alle einigen. Ja?
Ich glaube, auf die Schönheit können wir uns alle einigen. Genau, die Schönheit können wir uns alle einigen. Ich meine, was gewisse Avantgardisten Hässlichkeit oder Chaos genannt haben, ist eben auch Schönheit, wissen wir ja. Scheitern ist Schönheit, alles ist Schönheit. Und ich glaube, dass wirklich der Punkt ist daran, was erhoffe ich mir durch die Festwochen? Und das ist nochmal eine sehr kleine Sache. Ich erhoffe mich einfach herauszufinden, wozu so ein Festival eigentlich auch fähig ist. Also was kann man da alles machen?
Ich glaube, das ist ja das Wichtige. Das habe ich dir auch geschrieben, da, als es nach Linif und Kurenzis ging. Also das ist, glaube ich, ja auch, was man vermisst. Ja? Also man vermisst ja den Raum, in dem das debattiert werden soll. Alle Seiten diskutieren es eigentlich an sich. Da schaue ich zu, weiß nicht, den Salzburger Festspielen, da wird er einfach eingeladen, ja, aber es wird dann tabuisiert, sozusagen. Es findet kein öffentlicher Diskurs darüber statt. Und ich glaube, vielleicht ist das das, was Kunst dann tatsächlich auch tun kann, den Tabubruch oder die, Liesmann nennt das, glaube ich, Kultur ist Raum der Amoral. Da würde ich jetzt gegen argumentieren, aber auf jeden Fall ist Amoral ja erstmal nötig, um sich auf Moral einigen zu können, beziehungsweise um Moral diskutieren zu können oder tatsächlich auch der Moral den Prozess machen zu können. Ja,
also ja, es gibt ja zwei, ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es zwei Formen von Moral. Also die eine ist einfach die Tarnung der Herrschaftsverhältnisse, dass man sagt, es ist alles moralisch korrekt so und wer sich dagegen erhebt, ist ein Terrorist und ist amoralisch und ist
genau, das ist diese gesellschaftliche Kitt-Moral. Also
das ist der Kitt, ne? Das ist im Grunde Unterdrückungsrhetorik. Und auf der anderen Seite hast du einen Humanismus oder etwas, wo man sagt, aber es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir glücklich sind miteinander. Und deshalb müssen wir uns doch so verhalten, dass sich quasi mit allem, was wir tun, das Glück aller sich so ein Stücklein hebt. Das ist eigentlich die einzige Moral, die, glaube ich, uns alle interessiert. Und ich glaube, dass die Kunst immer auf der Seite ist der Dekonstruktion der falschen Moral und der Darstellung oder des Raumgebens der wahren Moral. Das ist das, was Kunst tut. Und das Interessante ist ja auch, wenn man in die Kunstgeschichte schaut, dann sind ja immer die sogenannten amoralischen Positionen, sind komischerweise ein paar Jahrzehnte später die moralischen und noch mal ein paar Jahrzehnte später wieder die amoralischen. Genau. Man sieht, dass die Oberflächenmoral sich ständig ändert. Es ist nicht so, das muss man auch festhalten, also weil jetzt das Ganze könnte den Eindruck erwecken, wir sind zwei Hegelianer, aber es gibt keinen moralischen Fortschritt innerhalb der Geschichte. Also weil ich mir wirklich denke, wenn ich jetzt diese Debatte...
Nein, es geht ja auch um Macht, ne? Es geht ja auch um eine Deutungshoheit auf Moral. Also das ist ja total das, was die Gesellschaft wieder haben
will. Ja, klar.
Also, die braucht,
also wer kann sagen, Moral, was der Holocaust war? Das ist ja jetzt die große Frage im deutschen Sprachraum, wo ich immer so denke, also keine Ahnung, wenn man sich die Fotos anguckt, wie Strache Yad Vashem besucht oder wie Orban Yad Vashem besucht und man sich plötzlich denkt, wie kann das jemals gewesen sein, dass die Nachfolgepartei der SS in Yad Vashem empfangen wird? Also was ist das für ein verrückter Planet, was für eine unsinnige Geschichte, in der ich als Mensch gefangen bin, wie in einem... In einer Züchtigungsanstalt, was ist das? Was ist
das? Das ist keine Inszenierung, das ist keine Bühne, sondern das ist tatsächlich dann das, was wir Wirklichkeit nennen.
Das ist die Wirklichkeit. Man merkt irgendwie, dass sogar die Opfer selber, und das ist ja das Krasse, die eigene Geschichte instrumentalisieren, weil sie in diesem historischen Moment ein Bündnis mit Orban quasi politisch Sinn macht. Also sie laden Orban ja nicht ein, weil sie einfach denken, wir wollen jetzt ein möglichst absurdes Bild, um irgendwie jeglicher Hoffnung auf Geschichte irgendwie ins Gesicht zu schlagen, sondern das macht ja alles Sinn. Und das ist ja so crazy. Also noch einmal, wir haben quasi das Politische, was wirklich etwas Großes hat, und dann haben wir die Politik, wo die Leute, also es war für mich unfassbar, dass die Leute gesagt haben, Annie Ernaux ist eine Antisemitin, das ist so absurd. Ich meine, sie hat sich gegen den Iran geäußert, weil da die Frauenrechte nicht anerkannt werden. Ist sie jetzt, keine Ahnung, Islamhasserin? Also ich meine, man muss wirklich extrem absichtlich das missverstehen, damit man das behaupten kann. Und natürlich sind die auch nicht so blöd, dass sie es wirklich glauben, sondern sie können es einfach brauchen.
Gehört auch wieder zu den Mechanismen, mit denen man dann in der Kunst zu tun hat, ne? Das absichtlich missverstehen wollen, wieder als Teil des Großen und Ganzen. Aber weil jetzt auf allen Seiten hier gewunken und gewinkt wird und du gebraucht wirst, würde ich sagen, wir lassen das einfach so offen stehen, schauen bei den Festwochen, was rauskommt und gucken, ob danach ein anderes Wien hier steht als vorher. Und wenn nicht, auch egal.
Dann geht's weiter.
Genau, dann geht's weiter. Also vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns beim Festwochen.
So ist es, cool. Merci
vielmals.
Freut mich.
Tja, das war Milo Rau und sein Blick auf die Rolle der Kunst in schwierigen Zeiten, die Möglichkeit, in der Kunst die Extreme auszuprobieren und notfalls eben auch in Schönheit zu scheitern. Während unseres Gesprächs haben wir über zwei Komplexe geredet. Erlaubt mir noch ganz kurz weiterführende Tipps zu geben, vor allen Dingen zu Pierre Bourdieu. Wenn ihr euch mit dem Werk von Pierre Bourdieu auseinandersetzen wollt, würde ich euch als erstes empfehlen Rede und Antwort von Pierre Bourdieu. Das ist im Surkamp Verlag erschienen, kostet nur 16 Euro und ist eigentlich ein toller Einstieg in die Theorie von Bourdieu, weil er seine Philosophie anderen Gesprächspartnern aus ganz unterschiedlichen Feldern erklärt. Und da ist man so ein bisschen Mäuschen und kommt ganz gut rein in die Denkweise der feinen Unterschiede und der Spieltheorie in der Gesellschaft. Das andere Buch, über das Milo Rau gesprochen hat, trägt den Titel Der Magier im Kreml. Es ist von Giuliano da Empoli und es ist ein großartiges Buch, das natürlich komplett fiktional und als Roman die Figur Putins beschreibt. Und zwar genau das, was Milo Rau eben auch erklärt hat, wie Putin überhaupt von einem Ersatzkandidaten und von einem erwarteten Apparatschik zum Führer eines gigantischen Staats geworden ist. Ein Buch, in dem es um möglichst wenig Skrupel geht, darum, wie man mit Unsicherheit ein Gigareich regieren kann und ja, dann auch vielleicht darum, dass Politik durchaus Kunst sein kann. Erbarmungslose Kunst, ohne den Schönheitsaspekt, den Milo Rau für seine Festwochen erhebt. Apropos Wiener Festwochen, das Programm ist zu sehen vom 7. Mai bis zum 23. Juni mit all den Aspekten, die wir eben schon vorgestellt haben, mit viel Theater, viel Musik, viel Oper. Also lohnt sich durchaus mal auf die Seite zu gehen, festwochen.at, da könnt ihr ein bisschen durchs Programm stöbern. So, und weil ich gerade am Empfehlen bin, wenn ihr mehr über die Gedankenwelt von Milo Rau wissen wollt, also mir hat für die Vorbereitung auf jeden Fall ein YouTube-Film geholfen, Warum Kunst, Züricher Poetikvorlesung von Milo Rau, könnt ihr mal gucken, dauert 1,5 Stunden, ist ein richtiger Ritt, ein Deep Dive, aber hey, versucht's einfach mal, macht mega Spaß. Das war's für diese Ausgabe von Alles klar Klassik. Wir hören uns wieder nächste Woche. Dann ist Doro natürlich wieder mit an Bord. Liebe Grüße gehen raus von hier aus. Ich sag, haltet die Ohren steif. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, baba.